15. historische Zürcher Miniatur, zweiter Teil, Konstanz 1485. Am 14. Februar 1486 reitet ein starker Tross von je zwei Botten aus den 10 eidgenössischen Orten, begleitet von ihrer Schreiber und Halbardier, durch die Stadt Konstanz auf den Bischofpalast zu. Man will dort nochmal und hoffentlich das letzte Mal im Fall Mütterli mit den österreichischen Räten zusammenkommen. Mit denen hat man nämlich bereits am 29. Oktober 1485 einen Vermittlungsentwurf ausgeschafft gehabt. In diesen 3,5 Monaten haben die eidgenössischen Delegierten diesen Entwurf in allen Orten der Regierung vorgelegt und an einer Tagsatzung ist der Entschluss gefasst worden, man könne dem Entwurf zustimmen. Zum Wortführer ist der Zürcher Felix Brennwald von der Safferen, zurzeit Landvogt von Kyburg, mit allseitiger Zustimmung gemacht worden. Auf österreichischer Seite haben Verhandlungen in ähnlicher Weise mit der Stadt Lindau einerseits, mit dem Jakob Mütterli andererseits ebenfalls eine Zustimmung gebracht. Jetzt wird man vor dem Schiedsgericht noch einzelne Fragen besprechen. Neben Felix Brennwald reitet der Obwaldner Hans von der Frühe. So kurz vor dem Ziel ritt er jetzt noch eifrig auf den Zürcher ein. Der meint nun, der Hans könne sich beruhigen. Er, der Felix, wüsse schon, wie er müsse vorgehen. Vor der österreichischen Delegation bringt der Felix Brennwald unter anderem noch folgende Beschwerde vor. Zu Ohren gekommen ist uns über St. Gallen die üble Nachrede und Verleumdung, die ich gerade noch ausführe, eine üble Nachrede zum Schaden von unseren treuen und lieben Freunden zu Unterwalden, besonders vom hoch angesehenen Landamme Hans von der Flühe, seinerseits Sohn vom hochgeehrten und heiligmässigen Waldbruder Niklaus von der Flühe. In ungehöriger Weise wird nämlich umgeschwätzt, in Feldkirch sollen 3 Mannen aufgegriffen worden sein, die seien als Pilger verkleidet gsi mit Jakobsmuscheln auf der Kappe, genannt hegen sich ihr Art von Reisläufer, niemerts Freund, Böshans und Speckhässer. Die 3 hegen unter Folter gestanden, sie seien ihrer 9 und seget vom Obwaldner Landamme Hans von der Flühe mit einem Sold von 50 Gulden angestellt worden. Sie sollen Lindau, Bregenz, Feldkirch und Bludenz, aber auch Mürzburg, abbrennen. Ausgerechnet Mürzburg, wo unserem Freund, ihrer Eminenz Otto von Sonneberg, gehört. Wo die üble Nachrede nach Obwalden gekommen ist, sei schon einer von diesen 3 verbrannt gewesen. Obwalden reagiert sofort und stellt das Begehren, man soll die beiden anderen einem eidgenössischen Gericht ausliefern, für das dort können geklärt werden, wenn überhaupt jemand wer so einen Auftrag gegeben und so einen Sold versprochen hat. ohne Rücksicht auf das Begehren, hat man trotzdem das Feldkirch, die beiden übrigen Verbrecher, verbrannt. Wir halten fest, was es nicht angeht, derig Anschuldigungen in Umlauf zu setzen, ohne der angeschuldigten Partei Gelegenheit zu geben, was sich an dieser Sache auf den Grund geht. Die österreichischen Räte ziehen sich für eine Beratung zurück, dann verkündet sie, sie hätten keine Instruktionen über den Fall und können nicht Stellung nehmen. Die eidgenössische Delegation erklärt sich unbefriedigt, will aber wegen dem nicht die Hauptsache belasten, nämlich die Vermittlung in Sachen Mütterli Lindau. Mit dem Geschäft kommt man dann auch für sie, so dass man eine Woche drauf vor dem Schiedsgericht zusammenkommt. Man hat sich auch geeinigt auf die Schiedsrichter, nämlich auf bestimmte geistliche Herren am Konstanzer Bischofssitz unter dem Bischof Otto von Sonneberg. Der hat sich ja bereits vor ein paar Jahren in der Sache zwischen Eidgenossen und der Stadt Konstanz bewährt. Am 25. Februar 1486 sitzen dann wirklich auf der Stirnseite vom Höhen Saal vor einem Tisch mit Aktenbergen die Schiedsrichter, ihre Eminenz, der Bischof Otto von Sonneberg, mit seinen geistlichen Herren. Auf der einen Längsseite lassen sich die österreichischen Räte nieder, das Mal unter dem Herzog Sigmund von Tirol persönlich, zusammen mit Delegierten von der Stadt Lindau. Auf der anderen Seite nehmen von Eidgenossen je zwei Bot pro Ort Platz. Der Gerichtspräsident in Ordenstracht erhebt sich zum feierlichen Gebet, und alle Anwesenden stehen relativ geräuschlos auf, wo nach dem Amen auch der letzte Stuhl dann wieder stillsteht, fasst der Gerichtspräsident den aktuellen Stand vom Prozess kurz zusammen. Als Klägeri tritt auf Stadt Lindau am Bodensee, vertreten durch ihren Landesherr, ihre Durchlaucht, Herzog Sigmund von Tirol. Beklagt und Gegenkläger ist der Jakob Mütterli, vertreten durch die eidgenössischen Nord-, Obwalden und Nidwalden, wo der besagte Mütterli Landmann ist. Als interessierte Partei bezeichnet sich auch die übrigen eidgenössischen Orte. Die vertretenen Parteien haben im Schiedsgericht gemeinsam einen Vermittlungsvorschlag eingereicht und bekundet somit den festen Willen zu einer friedlichen Lösung. Nicht vertreten in Konstanz, aber ursächlich beteiligt und im ganzen Geschehen mitverwoben, ist unser kaiserliches Reich. Nach dieser Einleitung gibt der Präsident das Wort der Klägeri und der Herr Erzherzog selber gibt sein Plädoyer. Ihre Eminenz, der Herr Gerichtspräsident, gibt den aktuellen Zustand vom Prozess korrekt wieder und namentlich darf ich betonen, dass Österreich an einer diplomatischen Lösung nach wie vor interessiert ist. Immerhin erlaube ich mir ein paar Worte zu der ganzen Sache. Korrekt ist auch, dass Ihre Majestät der Kaiser als Herrscher über das heilige römische Reich deutscher Nation am ganzen Geschehen, wie Ihre Eminenz sich ausdrücken beliebt, ursächlich beteiligt und mitverwoben ist. Der Jakob Mütterli steht unter Reichsacht, weil er sich einem kaiserlichen Gericht entzieht. Lindau, meine löbliche und treue Stadt, steht unter Reichsacht, weil sie einem kaiserlichen Befehl nur teilweise nachkommt und das aus Verpflichtung gegenüber ihrem Bürger. Verschiedene eidgenössische Ritter sind zeitweise unter Reichsacht gestanden, weil sie sich sträflich gegen dem Kaiser seine Person vergangen haben. Ich verzichte darauf, Einzelheiten zu erwähnen. Unterwalde steht unter Reichsacht, will das Land seinem Kaiser trotzt, mit Gewalt und Wortbruch trotzt. Wo kommt das noch hin, wenn im heiligen römischen Reich der Kaiser nicht mehr gilt? So viel zum Gehorsam gegenüber unserem obersten weltlichen Herr. Weiter muss ich daran erinnern, dass Unterwalde vor Jahren selber die Stadt Konstanz als Schiedsgericht vorgeschlagen hat, sich dann aber in schwerster Weise gegen den Spruch vergangen hat, nicht nur mit ständigem Kleinkrieg gegen Lindau, ausgerechnet gegen die Stadt, wo zugunsten vom Unterwaldner Landmann die Reichsacht auf sich genommen hat, sondern auch mit einer wortbrüchigen und höchst verwerflichen Geiselnahme von angesehenen Lindauer Gesandten. Auch nach dem Zürcher Vermittlungsentwurf erweist sich Unterwalde als wortbrüchig. Ihre Eminenz, hochnobler Herr Gerichtspräsident, mit dem äußerst kurzen Rückblick hoffe ich, das trübe Kapitel können abschliessen. Vor bald 4 Monaten ist es der hochlöblichen eidgenössischen Botte und unser treuen und lieben Rat gelungen, eine Vermittlung zu entwerfen. Und ich kann von meiner Seite sagen, dass ich von meiner treuen und lieben Stadt Lindau, wie auch vom Anklagten Jakob Mütterli, zustimmenden Bescheid habe. Ich hoffe darum zuversichtlich, dass der üble Handel heute endlich können beerdigt werden. Der Gerichtspräsident erteilt das Wort von der klägerischen Partei weiter einem Vertreter von der Stadt Lindau, der erklärt, wir schliessen uns vollumfänglich den Ausführungen von unserem gnädigen Herr, ihre durchlaucht Erzherzog Sigmund, ab und gebt unsere feierliche Zustimmung zum Vermittlungsentwurf vom 29. Oktober 1485. Allerdings ist uns ein Anliegen zu erklären, wie schmerzlich es uns berührt hat, dass durch Vermittlung vom Zürcher Bürgermeister eidgenössische Truppe gegen uns mobilisiert worden sind. Außerdem hoffen wir zuversichtlich, dass unsere Liebstadt Lindau nach allseitiger Annahme vom Vermittlungsentwurf aus der Acht entlassen werde. Als Nächster hat als Vertreter von den Eidgenossen das Wort der Zürcher Felix Brennwald. Als Erstes danken wir dem Höchsten Schiedsgericht für die Bereitschaft, die Mediation zu übernehmen, und unser Dank geht ganz besonders an Ihre Durchlaucht, den Herzog Sigmund von Österreich, Tirol, für alles, was er bis jetzt da hat, um die Vermittlung befördern, namentlich für alle seine Vorstöße in ihrer Majestät, auf das wiederholt freundlich ersuchen hin von unseren Tagsetzungsboten, auch wenn die Vorstöße leider ein bescheides Resultat gebracht haben. Was allerdings die Vorwürfe angeht, wir Eidgenossen kennen unsere Pflicht nicht gegenüber dem Kaiser, so ist tatsächlich zu sagen, dass ein Kaiser, der Interesse vom Haus Habsburg über eine unparteiische Führung vom Reich stellt, seine Autorität ihr Eidgenossenschaft verloren hat. Der löblichen Stadt Lindau darf ich sagen, dass das Reisläufervermittlungsbüro Waldme mit Sitz in Zürich sein Geschäft ohne Ansehen von der Person ausübt, das heisst neutral. Ihre Durchlaucht, der Herzog Sigmund, ist ebenso Kund in Zürich wie der französische König und der Kaiser Friedrich selber. Auch Lindau wird beim Herr Waldme mit einem entsprechenden Angebot willkommen sein. Jetzt aber zur Sache. Laut Tagsetzungsbeschluss bin ich befugt, das Einverständnis von der gesamten Eidgenossenschaft zum Vermittlungsvorschlag vom 29. Oktober 1485 zu bestätigen. Auch uns liegt die offizielle Zustimmung von Ob- und Nidwalden vor und auch die vom Jakob Mütterli. Jetzt wird das Gericht noch vom Obwaldner Landamme Hans von der Flühe bevollmächtigt für Unterwalde die Stellungnahme zum Vermittlungsvorschlag hören. Der gibt sie ebenfalls ab, ohne Wenn und Aber, muss aber gleich noch einen Kommentar geben. Unterwalde ist angegriffen worden, wegen Schutz und Schirm zugunsten von unseren Landmannen Rudi und Jakob Mötteli. Ich habe selbstverständlich unsere Politik mit meinem Vater, dem Bruder Klaus im Flüeli Rampft, besprochen. Ich kann nur sagen, die Schritte, wo wir unternahmen haben, sind sauber. Wo jetzt alle Parteien dieser Vermittlung zugestimmt haben, wird der Vertrag mit feierlichem Eid beschworen. Der Jakob Mötteli wird von Lindau gegen eine Kaution von 15.000 Gulden auf freien Fuß gesetzt, mit der einjährigen Verpflichtung auf ein Spot hin, sei das vom Kaiser, sei es von der Stadt Lindau, sich zu stellen vor einem Gericht vom Herzog Sigmund und seinen Räten. Widrigenfalls die Kaution der Stadt Lindau verfällt. Die Eidgenossenschaft nimmt sich der Sache weiters in keiner Weise mehr an. Bei Gelegenheit von dem Mütterlihandel erfahren wir beiläufig den Tod vom hinkigen Bot Speckhässer. Das gibt uns Gelegenheit zum Nachruf auf einen von den vielen vergessenen Menschen, die im 15. Jahrhundert auf der Schattenseite gelebt haben, sei es als Hörige, Liebeigene, Krüppel, Blinde oder Heimatlose und Vertriebene. Der Speckhässer ist im Urnerland als Bub in eine kinderreiche Familie geboren und als einer von wenigen Geschwistern bis zum Erwachsenenalter am Leben geblieben. Die Eltern haben an der Passstrasse gewirtet. Früher schon hat er mitverdienen, im Sommer als Geissbub und im Winter als Faktotum im Familienbetrieb. So kommt er in Kontakt mit den Säumern, Kaufleuten und fahrenden Scholaren, die im Wirtshaus Halt machen und der aufgeweckt und gewundrig Bursch macht sich selber auf Wanderschaft, wo er das Alter hat, und treibt sich auch als fahrender Scholar an verschiedenen Universitäten um. Mit latinischer Zehrung und Gelegenheitsarbeiten kann er schlecht und recht leben, aber schliesslich verlässt er die akademische Laufbahn ohne einen Abschluss und lässt sich als Söldner anwerben, weil ihm der Kriegsdienst eher ein Leben in Freude verspricht. Nach seiner Verwundung muss er allerdings schauen, wie er sich einäugig und mit einem Holzbein durchbringt und einen Erwerb suchen. Er wandert von Ort zu Ort und berichtet, was er unterwegs aufgeschnappt hat. Seine Wanderungen bringen ihn bis nach Santiago de Compostela, und sider darf er sich mit den Pilgermuscheln schmücken. Lange Zeit ist man auf den Dörfern angewiesen gewesen, auf derige Leute, die von auswärts her kommen, berichten, was auf der Welt ausläuft. Und der Weg hat sich auch der Speckhässer durchbringen. In der zweiten Hälfte vom Jahrhundert kommen aber immer mehr die gedruckten Flugblätter und Nachrichtenbülten auf. Wenn der hinkige Bot neu mehr nachkommt, so haben die Leute dort schon das meiste gelesen gehabt, was er erzählt. Eine neue Einnahmequelle findet er in geheimen Liebesbotschaften und allerhand unlauteren Aufträgen. Einer von seinen Auftraggebern scheint der Financier Mütterli gewesen zu sein. Ob allerdings die Anklage von Lindau stimmt, weiss Gott. Das ist die 15. historisch Zürcher Miniatur gsi. Später geht's weiter mit der 16. im Predigerchor 1489.